Wir sprechen bei Detektor FM ja auch immer mal wieder über Videospiele und gerade ist ein neues, sehr großes erschienen. Es heißt Assassin's Creed Odyssey und führt uns in die Welt der griechischen Antike. Und ich möchte jetzt herausfinden, wie viel eigentlich dran ist in dem, was im Spiel so gezeigt wird oder wie es damals eigentlich vielleicht wirklich gewesen sein könnte. Und ich spreche darüber mit Holger Sonnabend. Er ist Professor für alte Geschichte an der Uni Stuttgart und kennt sich mit der Antike aus. Er hat zum Beispiel vor kurzem für Reklam eine 100-seitige Kurzabhandlung zur Antike geschrieben, in der er sehr lebhaft erklärt, wie es damals wohl gewesen sein mag. Und genau deshalb spreche ich jetzt auch mit ihm. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Das Spiel, um das es geht, das spielt zur Zeit des Peloponnesischen Krieges im 431 vor Christus. Können Sie mir mal kurz erklären, was diese Zeit in der griechischen Antike ausmacht oder was so besonders auch an diesem Krieg ist?
Also der Peloponnesische Krieg 431 bis 404 vor Christus dauerte 27 Jahre und beendete eigentlich eine glorreiche Zeit der griechischen Geschichte. Man bezeichnet so dieses 5. Jahrhundert vor Christus als die glanzvolle Zeit mit Höhepunkten der Politik, Kultur, Wissenschaft und eigentlich die beste Zeit, die die Griechen hatten, bevor sie sich dann Athen und Sparta in diesen und ihre jeweiligen Verbündeten in diesen Peloponnesischen Krieg stürzen, der 27 Jahre dauerte und der eigentlich den Griechen insgesamt für die Griechen einen schweren Schlag bedeutete, also sowohl für den Sieger Sparta als auch für den Verlierer Athen.
Im Spiel können wir uns entscheiden, ob wir einen Mann oder eine Frau spielen. Das ist für diese Reihe auch einigermaßen neu und das sind Söldner, also entweder ein Söldner oder eine Söldnerin. Aber zur Zeit auch der attischen Demokratie, da waren die Menschen nicht gleichberechtigt, oder? Also gab es überhaupt sowas wie Söldnerinnen?
Also Söldner gab es schon, aber längst noch gar nicht mehr so sehr in der Zeit des Peloponnesischen Krieges, sondern etwas später. Aber Söldnerinnen, das ist tatsächlich also in der Antike so noch nicht vorgekommen. Allenfalls im Mythos. Also da sind ja die berühmten Amazonen, diese Frauen, die also als Krieger ins Feld zogen und die dann immer als Mythos über allen schwebten. Aber eine Entsprechung in der Realität hatten sie nicht.
Wie sah das überhaupt so mit Männer- und Frauenrollen in der Gesellschaft damals aus? Denn also ich habe immer gehört, zum Beispiel in der attischen Demokratie, ja, da durfte jeder was sagen, aber eben nur alle Männer.
So ist es, ja. Also in der Tat. Es durften übrigens auch nicht alle in der Demokratie was sagen, sondern nur die Männer, die also Athener waren, athenisches Bürgerrecht hatten und die vielen Sklaven durften nichts sagen und die Frauen durften eben auch nichts sagen. Die warteten zu Hause, bis die Männer zurückkamen von der Volksversammlung und ließen sich erzählen, was da beschlossen wurde. Einzelne Frauen sind vielleicht mal hier, also weil sie als Persönlichkeiten besonders stark waren, in Erscheinung getreten. Von denen hören wir dann auch in den Quellen etwas, aber sie stellen tatsächlich die Ausnahme dar.
Wie sieht denn diese Quellenarbeit aus, wenn Sie das jetzt schon besprechen? Also auf welche Quellen stützt man sich da so, wenn man versucht herauszufinden, wie es damals gewesen ist?
Also man greift zunächst mal zu den großen historischen Quellen, also Autoren wie Herodot oder Thukydides, die haben dann über diese Zeit geschrieben, interessieren sich allerdings nicht so sehr für Alltagsgeschichte, für Sozialgeschichte, das alltägliche Leben, die schreiben immer so die große Politik, die großen Kriege. Aber wir haben dann auch zum Beispiel Inschriften, die Menschen der Antike haben unheimlich viel auf Inschriften notiert, also Ehreninschriften oder auch Grabinschriften und dann vieles andere mehr, was uns dann in die Lage versetzt, das reale Leben dieser Zeit zu rekonstruieren.
Also die Großen schreiben eher dann über das Politische und über die Kriege wahrscheinlich und dann das Alltägliche muss man sich ein bisschen zusammensammeln.
Ja, genau. Also das gilt vor allen Dingen für Thukydides. Der hat ja diese Geschichte des Peloponnesischen Krieges geschrieben als Zeitgenosse und das ist so die Hauptquelle für gerade diesen Krieg, der ja auch im Zentrum dieses Videos steht. Und allerdings hat er einen Kollegen gehabt, der hat etwas früher geschrieben, das war Herodot. Und beide Autoren kann man heute übrigens auch noch gerne in Übersetzungen lesen, also wenn man sich da klug machen will. Ein Herodot hat sich zum Beispiel schon ein bisschen mehr für Alltags- und Kulturgeschichte interessiert und das Leben der Menschen skizziert. Also er ist so etwas die Ausnahme von der Regel, dass man sich ansonsten nur für große Politik und für Kriege zu interessieren hat.
Der kommt im Spiel auch vor, also der ist dann auch Begleiter unserer Heldin oder unseres Helden und reist dann auch mit dieser Person dann eben auch rum auf verschiedene Inseln und sowas. War das bei Herodot auch so? Also hat er sich bewegt und versucht auch viel einzusammeln damals?
Ja, das ist absolut korrekt, also so wie er da wiedergegeben ist. Also Herodot war als Historiker und Geograf, als der er sich auch sah, der Auffassung, man kann nur über etwas schreiben, was man selber gesehen hat. Der saß also nicht irgendwo an einem Schreibtisch, an einem wackeligen Schreibtisch in Athen und schrieb über die Perser oder über Ägypten, sondern der ist dahin gereist. Also er war dauernd unterwegs, befragte dort die Leute, wie ist das bei euch, wie war das bei euch, also und erzeugt damit einen ganz hohen Grad an Glaubwürdigkeit und Authentizität.
Und es gab ja noch mehrere, in Anführungsstrichen, so Stars zu der damaligen Zeit. Die kommen, also es gibt auch einige, die kommen im Spiel vor. Zum Beispiel gibt es Perikles, es gibt Hippokrates, es gibt Alkibiades zum Beispiel auch. Und kannten die sich auch alle?
Also, die sind ja Zeitgenossen gewesen, in der Tat. Die kannten sich schon, die kann man also schon in einem Spiel zusammenbringen. Ob sie sich in jedem Fall immer begegnet sind, ist eine andere Frage. Also Perikles kannte fast alles, jeden, allen und jenen, und Perikles wurde auch von allen gekannt, dieser Gestalter der athenischen Demokratie und der auch also ein hochpopulärer Zeitgenosse war. Und ein Hippokrates, ja, dessen ärztlicher Ratschlag war gefragt, weil er als erster sagte, und das war damals sehr revolutionär, Krankheiten kommen nicht von den Göttern, Krankheiten haben organische Ursache. Und deswegen hat man ihn dann also auch aufgesucht. Und Alkibiades, das ist so die schillernde Figur aus der Endphase des Peloponnesischen Krieges, der also ein Machtpolitiker par excellence war und deswegen also auch zu den populärsten Figuren seiner Zeit gehört.
Waren die dann auch damals schon, also zum Beispiel Sokrates und sowas, war auch damals eben dann schon bekannt?
Ja, also er ist wohl erst posthum. Er hat ein größeres Nachleben als Neben gehabt, weil Platon hat ja über ihn geschrieben, der Philosoph Platon, und hat ihn überhaupt erst populär gemacht nach seinem Tod. Sokrates selber war ja fast nur die ganze Zeit in Athen. Er hat fast nie Athen verlassen. Er ist einmal in den Krieg gezogen, Peloponnesischen Krieg war er dabei. Ansonsten ist er über den Marktplatz von Athen gelaufen und hat die Menschen direkt angesprochen, um sie dann zur Tugend zu erziehen und sie durch seine Fragerei manchmal auch zu nerven. Also das war auch eine Spezialität von ihm.
Das fand ich auch ganz interessant. Sokrates kommt eben auch im Spiel vor und reflektiert dann manchmal Entscheidungen, die man selbst so als Spieler getroffen hat, nervt da mitunter dann tatsächlich.
Ja. Also ich würde sagen, Sokrates hat einen hohen Nervfaktor.
Wie ist denn, das würde mich interessieren, was weiß man darüber? Denn das Spiel ist schon auch sehr witzig. Also die Menschen kommunizieren schon so ein bisschen ironisch miteinander, machen sich ein bisschen übereinander lustig. Und das, was ich von Platon gelesen habe, da in den sokratischen Dialogen, ist das ja auch schon so ein bisschen auf jeden Fall drin, dass sich da auch mal lustig gemacht wird. Kann man das sagen, dass damals auch irgendwie der Witz auch so im Alltag und auch in der politischen Rede irgendwie verbreitet war?
Absolut. Also da waren die Griechen Meister. Also es ist immer wieder schön, das in den Originalquellen zu lesen. Ein Platon, ja, der hat auch sich lustig gemacht. Also der absolute Meister, das sind dann die Komödien. Also eines Aristophanes, der in der Endphase des Peloponnesischen Krieges in Athen schrieb, Komödiendichter, also politische Komödien, die Zeitgenossen, die politischen Zeitgenossen aufs Korn nahm und absolut respektlos behandelt hat. Also was da über Perikles steht, das ist also schon etwas, was heutzutage dann also in der politischen Diskussion auch schon fast grenzwertig bezeichnet würde. Und da ist die Bezeichnung Zwiebelkopf noch die freundlichste, die er ihm gegeben hat. Aber das athenische Publikum hat sich sehr gefreut, wenn das Führungspersonal dann also in dieser Weise aufs Korn genommen wurde. Da ging man absolut respektlos miteinander um.
Das ist ja witzig. Was mich noch interessieren würde, auch, ich habe auch dann mal jetzt für diese Folge mal Homers Odyssee gelesen. Wie ist es denn, das ist ja, glaube ich, da ist man sich ja nicht ganz sicher, aber was ich jetzt gehört habe, so 400 Jahre vor dieser Zeit oder so, wahrscheinlich geschrieben worden. Wie wichtig waren denn, also in dieser Zeit des Peloponnesischen Krieges, das würde mich interessieren, diese Helden von Homer, also zum Beispiel Odysseus oder auch Achill, waren das dann auch so Gestalten und Stars von früher, die immer noch den Menschen wichtig waren?
Sie waren unglaublich populär, sie hatten tatsächlich Star-Status und waren immer präsent. Also ein Alexander der Große schlief wie so viele andere mit der Odyssee oder mit der Ilias unterm Kopfkissen ein, und das taten auch viele der athenischen Politiker in dieser Zeit. Also die homerischen Helden, das waren also die Superstars der Vergangenheit. Man versuchte ihnen nachzueifern und wusste gar nicht, dass es die in der Realität gar nicht gegeben hat. Aber das interessiert ja nicht. Sie sind ja so plastisch dargestellt worden, ein Hektor, ein Achill und ein Agamemnon. Also die waren jedem Griechen ein Begriff und Vorbild.
Was mich noch interessieren würde, ist, wie das damals mit der Sexualität aussah. Also im Spiel ist es so, dass man, das ist aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass es so ein modernes, großes Rollenspiel ist, wo es einfach in vielen Spielen auch diese Option gibt, dass man ja so manche Charaktere anflirten kann und dann auch mit denen schlafen kann. Das sieht man dann im Spiel nicht, aber dann fangen die Charaktere an zu küssen und dann ist eine Schwarzblende und dann ist die nächste Szene quasi. Und wie offen ist man denn damals mit der Sexualität und vielleicht auch so mit dem Flirten umgegangen?
Also das, so wie Sie es eben geschildert haben, ist das absolut realistisch. Die griechische Kultur der Zeit des 5. Jahrhunderts vor Christus ist eine sexuell sehr offene Kultur gewesen, eine offene Sexualität wurde hier also gerne praktiziert, auch so publiziert, übrigens auch durch die damalige Medizin sanktioniert. Das ist ja immer gut, wenn man sich auf die Medizin berufen kann bei sexueller Freizügigkeit. Es wurde dann also publiziert, dass sexueller Umgang ist Garant für Gesundheit und Lebensfreude. Also fern von der Prüderie späterer Zeitalter. Etwa die Römer, die hatten schon etwas größere Probleme damit, aber schauen Sie sich doch nur mal die Vasenbilder an, die die Griechen produzierten in dieser Zeit mit unendlich vielen erotischen Szenen oder auch die Mosaiken und Fresken. Also da war man sehr freizügig.
Und wie war es mit Homosexualität? Also das kann man im Spiel zum Beispiel auch, ne, als Frau eine Frau zur Geliebte nehmen. Ich habe immer diesen Begriff Knabenliebe gehört, davon weiß ich aber, wie ist es an sich mit Homosexualität gewesen?
Ja, Knabenliebe, das ist so ein alter Ausdruck, den die Forschung damals geprägt hat, als ich zum ersten Mal mit diesem Phänomen konfrontiert sah. Also man sagt ja Päderastie, also sowohl Homosexualität männlicher und weiblicher Seite war auch absolut gang und gäbe. Ich erinnere daran, gerade bei Frauen, man denke nur daran, dass es die Lyrikerin Sappho aus Lesbos gewesen ist, die dann für die Lesbierinnen aus Lesbos, Lesbierinnen, ja, die Namensgeberin gewesen ist. Das ist also ein sehr freizügiger Umgang auch hier. Homosexuelle Beziehungen waren also gang und gäbe, hatten die Erfinder der Päderastie oder der Knabenliebe, wie man früher gesagt hat, waren wohl die Spartaner. Wo ein älterer Mann sich mit einem jüngeren zusammentat und das allerdings nicht so sehr aus sexuellen Motiven, sondern weil man damals glaubte, dass der Ältere durch den sexuellen Umgang dem Jüngeren sein ganzes Erfahrungspotenzial mitgeben könne. Also so eine Übertragung von Fähigkeiten, das ist eigentlich der Ursprung. Und auf diese Weise hat es dann also sehr stark Verbreitung gefunden.
Herr Sonnabend, Sie beschäftigen sich sehr viel mit dieser Thematik, mit dieser Zeit. Wie finden Sie das eigentlich, wenn das in so einem Videospiel, wo es ja zum Beispiel auch viel darum geht, was halt jetzt nicht Gewalt auszuüben, doch darum geht es auch, also zu kämpfen irgendwie und die Leute zocken, das freut Sie das, wenn so solche Themen aufgegriffen werden und verwurstet werden? Oder weil ja alles nicht immer dann historisch sehr akkurat ist, würden Sie eher sagen, dass Sie sowas kritisch sehen?
Nein, also ich sehe das durchwegs positiv. Ich bin ja selber auf verschiedenen Gebieten bestrebt, also sagen wir mal so die Popularisierung der Antike, die ja ansonsten so fern liegt und von der man auch gewisse Vorurteile hat, also die Antike auf diese Weise zu präsentieren, zeitgemäß zu präsentieren und in einem modernen Medium zu präsentieren, halte ich absolut für legitim. Und wenn dann auch noch man sich dazu veranlasst sieht, sich mit der Zeit selber noch ein wenig zu beschäftigen, wie war es denn wirklich, was mir spielerisch einem gezeigt wird, dann ist das natürlich ein Effekt, gegen den ich auch nichts habe.
Alles klar, dann vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.